Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Hier geht es ja auch um ganz viele verschiedene Themen und heute habe ich nochmal etwas mitgebracht, was sicherlich jedem Besitzer eines Vierbeiners wirklich am Herzen liegt, nämlich, dass sein Hund möglichst gesund durchs Leben kommt. Da haben wir natürlich nicht einfach nur alles in der Hand und können alles bestimmen, aber ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, auf die wir gut Acht geben können und wo wir vielleicht noch etwas hinzulernen dürfen. Und insofern freue ich mich, dass ich hier nicht alleine sitze, sondern eine wirkliche Fachexpertin habe. Denn sie ist sie führt eine ganzheitliche Tierarztpraxis für klassische Homöopathie und Komplementärmedizin, also betrachtet das ganze Gesundheitssystem des Tieres einmal rundherum und, wie man so schön sagen kann, vielleicht auch systemisch. Und ich bin sehr gespannt auf meinen heutigen Gesprächsgast hier, Dr. Ines Kitzweger. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Ja, du bist, genau, vielleicht, ich habe jetzt so ein bisschen vorweggenommen, aber du bist Tierärztin und vielleicht magst du dich mal für die Zuhörer so ganz kurz, ist immer schwierig, ich weiß, versuchen vorzustellen, wer bist du, was machst du, Tierärztin, haben wir jetzt gehört und warum ist es vielleicht ausgerechnet dieser Weg bei dir geworden, der ja dann doch zwar schon häufig vorkommt, aber jetzt nicht ganz der klassische Weg ist, da entsprechend auch so ein bisschen anders zu denken.
Ja, also das ist wirklich auch für mich ein überraschender Weg gewesen, weil ich bin ja nach meinem Studium, das ist jetzt auch schon fast 30 Jahre her, aus der Uni gekommen und war ganz überzeugt, dass die Schulmedizin der einzige Weg ist, jemanden gesund zu bekommen und dass alles andere, ja, sagen wir mal mild, Unfug ist. Und bin halt dann eigentlich selbst eines Besseren belehrt worden durch meine Kinder. Eigentlich deswegen, weil mein älteres Kind, also mein Sohn, am Anfang sehr, sehr häufig krank war, also viele Infekte hatte und halt wirklich mehrmals im Jahr Antibiotika bekommen hat. Und ich mir dann selber als damals noch überzeugte Schulmedizinerin gedacht habe, irgendwie kann das ja nicht sehr gut gehen auf lange Zeit. Und bin dann eigentlich über ein paar Umwege zu einer Homöopathin geraten, so ein bisschen mit der arroganten Einstellung, naja, es wird nichts schaden, aber sicherlich wird es auch nichts nutzen. Und die hatte dann tatsächlich meinem Sohn 3 Globuli gegeben. Phosphorus war es damals. Und mein Sohn war am nächsten Tag gesund. Und das habe ich natürlich von den früheren Episoden schon gewusst, dass da jetzt was anders ist als sonst. Und er ist dann auch tatsächlich die nächsten 14 Jahre nicht mehr krank geworden. Und dann habe ich mir gedacht, 2 kleine Kinder, ewig langes Studium hinter mir, Haus, Garten, 16 Haustiere, will ich mir da jetzt wirklich noch das antun, was Neues zu lernen? Aber ich habe es Gott sei Dank getan, weil es würde mich hochgradig frustrieren mittlerweile, mich nur auf Medikamente verlassen zu müssen. Ja, und ich habe dann Homöopathieausbildung gemacht und dann halt anschließend noch viele andere Dinge, die mich interessiert haben. Und bin eigentlich komplett überzeugte Komplementärmedizinerin, habe fast nichts mehr mit Schulmedizin zu tun, habe aber auch keine Akutpatienten, muss man immer dazu sagen, oder fast nicht mehr, weil ich jetzt niemand bin, der die Schulmedizin verteufelt. Für mich ist immer ganz klar, akute Sachen, Notfälle, Schulmedizin kann man auch gerne noch begleiten, aber sicherlich nicht nur komplementärmedizinisch, aber alles, was chronisch ist, da kann die Komplementärmedizin aus meiner Sicht viel, viel mehr als die Schulmedizin, jedenfalls langfristig betrachtet. Ja, also ich bin in der Nähe von Wien beheimatet und habe halt jetzt bald schon mein 29-jähriges Jubiläum und mache es jeden Tag leidenschaftlich gern immer noch, weil es einfach toll ist, dass man es auch anders machen kann.
Eine wahnsinnig tolle Geschichte und ja, auch eine derer von solchen Dozenten habe ich dann in meinem Tierheilpraktikerstudium auch sehr, sehr gerne gelernt, weil das immer so direktes Proof irgendwie mit dabei ist, wo jemand sagt, ja, ich habe das aus tiefster Seele war der erste Weg eigentlich gedacht, dass das so alles klappt und irgendwie habe ich gedacht, es gibt noch ein bisschen mehr und ja, man da einfach offen für war, zu sagen, ich schaue mir auch andere Dinge an, ich nehme es mit rein und Wie du ja auch sagst, es geht nicht darum, den einen Weg komplett gar nicht gehen zu wollen, sondern in die Möglichkeiten beider Seiten zu kennen und zu wissen, wann kann ich denn vielleicht auch noch mal in die eine Richtung oder eben in die andere denken. Und ich glaube, das ist auch das, was sehr, sehr wichtig ist, immer zu betonen. Es geht jetzt auch in dieser Folge nicht darum, irgendetwas vollkommen abstrittig zu machen oder so. Denn wir wollen ja gar nicht unbedingt jetzt in Richtung Homöopathie oder so direkt sprechen, sondern eigentlich bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil du ganz viel, natürlich auch entsprechend der Komplementärmedizin, dafür tust oder den Gedanken haben wir ja so als naturheilkundlich denkende Menschen, dass es eigentlich schon ganz schön wäre, wenn wir gar nicht in die Bredouille kommen, dass chronische Erkrankungen sich manifestieren, dass wir direkt schon ja wirklich größere Leiden haben, sondern wir versuchen ja irgendwo immer das Beste zu geben, dass sich ein Organismus schafft, einfach im Gleichgewicht zu halten. Das wäre schön, wenn das einfach so gehen würde. Und so dieser Gedanke, auch prophylaktisch, was kann ich tun, ist mittlerweile, muss man ja sagen, doch bei sehr, sehr vielen auch Tierbesitzern viel, viel präsenter, als er das, glaube ich, noch so vor 10, 15 Jahren war oder vielleicht noch ein bisschen länger her. Und ein ganz großer Faktor in dieser, ja, Prophylaxe im Denken über Gesundheit ist natürlich das Immunsystem. Und das Immunsystem hat, ich glaube, das hat schon mal jeder von euch gehört, einen großen, großen Anteil oder der Darm hängt wahnsinnig intensiv mit diesem ganzen Geschehen rund ums Immunsystem zusammen. Und du machst auf deinem Social-Media-Kanal ganz, ganz viel Infos. Man kann da wahnsinnig tolle Dinge schon bei dir auch einfach so sehen und hören. Und deswegen bin ich ja so in die Richtung gekommen, dass wir vielleicht mal genau darüber sprechen sollten, nämlich was ich denn in Richtung Darmgesundheit beim Hund tun könnte. Wofür ist das überhaupt gut? Warum sollte ich das überhaupt machen? Und was ist da vielleicht möglich, was ich bisher so noch nicht weiß? Und können wir vielleicht erst mal so ein bisschen mehr erklären oder einfach erklären? Man sagt das immer so. Ganz viele Teile des Immunsystems sitzen im Darm oder der hat da ganz viel mit zu tun. Inwiefern ist denn das so?
Also der Grund ist natürlich der, dass dort der intensivste Kontakt zur Umwelt eigentlich passiert, ja, weil ja man glaubt es immer über die äußere Haut, aber diese äußere Haut ist ja eine viel dickere Barriere, als das im Darm ist. Im Darm haben wir ja wirklich nur eine Zellschicht als quasi Barriere zwischen dem Darminhalt und dem ganzen, alles, was da so mitkommt, mit dem Futter und den ganzen Darmbakterien, die da drinnen sind, und dem eigentlich Körperinneren, also dem Blutsystem, dass ja dann diese Informationen und Zellen und Produkte, die da halt absorbiert werden im Darm, ja auch weiter befördert. Und deswegen sind halt im Darm auch unglaublich viele Zellen des weißen Blutsystems beheimatet, die ja alle für die Immunabwehr sozusagen zuständig sind. Und dort findet eben auch der ganze Kontakt mit neuen Antigenen quasi, also mit neuen Informationen, die von Fremdzellen kommen, statt. Und deswegen ist der Darm einfach so ein wichtiges Zentrum für das ganze Immunsystem, weil dort quasi diese ganzen Kontakte stattfinden, und das Immunsystem sich dort immer anpassen muss an alles, was aus der Umgebung halt so auf uns trifft. Und man weiß halt eben, dass so, man sagt so 70, 80%, es gibt natürlich noch immer noch viel zu wenig Studien, obwohl man jetzt schon seit 15 Jahren wirklich sehr, sehr vieles darüber weiß. Aber man sagt eben, dass so 70, 80% des Immunsystems eigentlich im Darm beheimatet sind und dass das einfach der wichtigste Kontaktpunkt ist. Und deswegen muss man den Darm und die darinnen beheimateten Bakterien ja auch sehr gut pflegen, damit das Immunsystem eben auch wirklich gut funktionieren kann.
Das ist schon mal ein, ich glaube, jetzt großer Aha-Moment, wo man gar nicht so drüber nachdenkt, dass genau, nämlich die äußere Haut, die ja permanent Kontakt zur Umwelt für uns zu haben scheint, gar nicht so durchlässig ist, wie eben der Darm es ist für alles, was von der Umwelt hinein soll. Und Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Umstand. Für uns ist der ganz selbstverständlich, aber gerade was das Thema Nahrung betrifft, nur weil ich was gegessen und runtergeschluckt habe, heißt das ja noch lange nicht, dass es in meinen Körper gelangt ist. Also das muss ja erstmal über den Darm auch aufgenommen werden. Und dafür ist er ja auch prinzipiell gedacht, dass eben der auch überhaupt die Nahrung so resorbieren kann. Also das erleben wir ja bei vielen, vielen Erkrankungen, dass überhaupt nicht die Nährstoffe so genutzt werden können, wie das wünschenswert wäre. Und teilweise da beispielsweise jetzt bei einem Hund Futtermengen aufgenommen werden und man hat das Gefühl, irgendwie, da kommt nicht wirklich was an oder so. Das liegt halt daran, dass der Darm in irgendeiner Form vielleicht mit dem nicht klarkommt oder gerade in Aufruhr ist oder das alles gerade nicht so leisten kann und es eben nicht ist, ich habe was gegessen und automatisch ist es, naja, in mir. Also könnte auch wieder woanders landen. Das wissen wir ja alle gut, wo es dann endet. Aber das ist nochmal so, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Umstand. Aber jetzt haben wir schon gesagt, okay, es gibt da ganz viel Aufgaben oder auch natürlich diese Kontaktfläche, die der Darm hat. Man spricht aber auch in anderen Kontexten manchmal oder vielleicht einfach nur in anderen Sprachgebrauchen vom Mikrobiom. Ist das das, also was ist das? Was, das gehört das nur zum Darm oder womit hängt das zusammen?
Also eigentlich nicht nur zum Darm, aber im Darm ist es natürlich am bekanntesten und sicher am vielfältigsten. Das sind einfach die ganzen eigentlich guten Bakterien, die in unserem Darm leben, ohne die wir ja gar nicht leben könnten. Also auch unsere Hunde und Katzen natürlich nicht. Mikrobiom gibt es aber auf der Haut genauso. Also eigentlich weiß man ja, dass der ganze Körper nicht wirklich steril ist. Also es gibt überall Fremdbakterien. Aber im Darm sind die eben ganz, ganz in vielen Varianten da. Also man sagt ja auch, das Mikrobiom sollte möglichst viele unterschiedliche Bakterienarten beheimaten. Also man sagt so im Durchschnitt zumindest 400 verschiedene. Ja. Und das macht ja auch tatsächlich ein wirklich großes Volumen aus. Also man sagt, bei Menschen sind das ungefähr 2 Kilo, ja, die da nur die Bakterien im Darm dazu zu unserem Körpergewicht beitragen. Und die sind ja auch dafür verantwortlich, unter anderem, dass manche Dinge verstoffwechselt werden. Also es ist ja so, wie du gesagt hast, nicht alles, was man oben reinstopft, kommt einfach wirklich im Körper an, sondern da gehört ja ganz vieles dazu. Das startet ja schon einmal bei uns mit der Verdauung im Mund. Das ist jetzt bei unserem Fleischfresser nicht so der Fall. Da geht es halt dann im Magen los mit der Magensäure und dann diese ganzen Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse. Und erst wenn diese ganzen Nährstoffe, also ganzen Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette aufgespaltet werden, dann können die erst resorbiert werden. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wo es haken könnte. Und es ist aber so, dass man mittlerweile auch weiß, nicht, und das sehe ich in meiner Praxis ganz häufig, nicht nur die Patienten, die tatsächlich ein Verdauungsproblem haben, haben ein Problem mit dem Mikrobiom, sondern die müssen eigentlich gar keine Symptome haben und haben trotzdem oft schon Veränderungen, die sich möglicherweise erst in einigen Jahren zeigen werden, in Form von verschiedensten chronischen Erkrankungen. Also es gibt ja kaum mehr chronische Erkrankungen, wo man nicht irgendeinen Konnex zum Darmmikrobiom herstellen kann und zur Darmgesundheit. Auch wenn wir da noch alle viel zu wenig drüber wissen, aber es zeigt sich schon, dass der Darm irgendwie so richtig das Zentrum von unserem gesunden Leben ist. Ja? Und deswegen sollte man dem auch wirklich eine große Aufmerksamkeit widmen. Wenn mich zum Beispiel in der Praxis Leute fragen, was sollte ich denn so vorsorgemäßig machen bei meinem Tier, dann sage ich immer, ja, bei einem gewissen Alter ist sicher gut Blutbild, Bauchultraschall und eigentlich fände ich gut so eine Mikrobiombestimmung. Ja. Wenn man da einfach sehr früh schon etwas machen kann, auch wenn wir immer noch viel zu wenig wissen, was wir alles machen könnten und müssten und auch die entsprechenden Präparate nicht immer zur Verfügung haben. Aber verbessern kann man fast immer etwas.
Genau, also ich erinnere mich noch vor, ich glaube, 15 Jahren, da war es dann immer ganz schön, da gab es immer so ein, zwei Präparate, die man auch in der Apotheke für Tiere kaufen konnte. Mittlerweile gibt es da ja ein paar mehr, Gott sei Dank, wollen wir jetzt aber natürlich keine Werbung für machen. Aber auch da tut sich natürlich einiges so auf dem Markt. Und jetzt haben wir ja gerade so das Zentrum Darm ist, glaube ich, für viele, viele Hundebesitzer auch echt schnell ein Thema. Denn egal, ob ich mir jetzt einen Junghund anschaffe oder erlebe ich genauso bei Hunden, die anderweitig irgendwie ihren Besitzer wechseln, dass ja ganz häufig gerade so Verdauungsstörungen, wiederkehrende Verdauungsstörungen nicht selten sind, sehr oft ein Thema werden und irgendwie ganz früh schon ab da losgeht. Ach Gott, da geht's los mit Futtermittelintoleranzen, Futtermittelallergien, sonstigen Allergien und was dann ja alles irgendwie zu sein scheint und irgendwie und ganz viel. Und warum ist es so, dass gerade bei Junghunden oder Tieren, die jetzt vielleicht, naja, irgendwie gerade andere Umstände kennenlernen müssen, ihren Besitzer wechseln oder eben über den Tierschutz in neue Familien vermittelt werden, warum ist es so, dass gerade da häufig diese immer wiederkehrenden Verdauungsstörungen auch sehr auffällig sind, dass es immer wiederkehrt?
Ja, also so sehe ich es ja gar nicht, weil in meiner Praxis habe ich fast nur solche, die es chronisch haben, das Problem. Bei den Jungen ist es ja oft eher was Akutes und deswegen auch mein Plädoyer mal für die Tierärzte. Man sollte mit einem jungen Hund, der Durchfall hat oder bricht, immer zum Tierarzt gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da möglicherweise zum Beispiel Giardien involviert sind, die ist sehr groß und die Diagnose kann nur der Tierarzt stellen. Das heißt, das sollte man immer abklären lassen, weil es macht jetzt auch keinen Sinn, wenn ich da wochenlang Probiotika gebe und der Hund hat in Wirklichkeit Giardien. Und das Problem ist, dass das in der Praxis ganz oft lange Zeit übersehen wird, weil halt eben die Leute sich denken, na ja, der hat jetzt Stress gehabt, der hat ein anderes Futter gehabt, neues Umfeld, na ja, hat der halt mal Durchfall. In Wirklichkeit ist es ganz oft so, dass die eben schon so chronische Infekte mitbringen, wie eben die Giardien und die eben selber meistens nicht loswerden. Und irgendwann ist der Darmschaden dann so groß, dass gerade die Patienten ganz oft Allergiker werden. Ja, also da sieht man auch wieder den Zusammenhang Allergien und Darm. Das heißt, der erste Schritt wäre eigentlich immer, dass man mal zum Tierarzt geht und mal abklären lässt, ist das eine Infektion? Und natürlich haben aber sehr, sehr viele Dinge auf den Darm einen Einfluss. Also gerade Stress ist natürlich ganz was Wichtiges. Ich glaube, aber das spielt jetzt mehr in deinen Bereich hinein, dass ganz viele Tierbesitzer von jungen Welpen viel zu viel mit denen machen am Anfang. Ja, die sind total überfordert, die haben gerade ihre Familie verloren und jetzt müssen sie allen gezeigt werden. Da würde es mich jetzt schon nicht wundern, wenn der einen Durchfall kriegt vor lauter Stress. Ja. Und dann können es natürlich irgendwann Futterunverträglichkeiten sein, aber die sind meistens erst die Folge von Darmproblemen, die schon da sind. Und das Problem aus meiner Sicht ist halt, dass man normalerweise beim Tierarzt der erste Schritt, wenn es jetzt keine Infektion ist, ist halt mal, wir wechseln das Futter. Und aus meiner Sicht ganz verkehrt, weil das Futter ist nicht der Schuldige, normalerweise. Ja, also natürlich kann man grobe Blödsinn machen, aber heutzutage macht das kaum mehr jemand. Sondern es ist in Wirklichkeit schon der Darm, der schuld ist. Und wenn ich mir diesen Darm nicht genauer anschaue und ständig Futter wechsle, dann werde ich, wenn ich ein Pech habe, eine Futtermittelallergie oder Unverträglichkeit nach der nächsten bekommen und irgendwann nicht mehr wissen, was ich überhaupt noch füttern kann. Und deswegen würde ich mir immer zuerst das Mikrobiom anschauen, aber ich weiß natürlich, dass das jetzt nicht die Präferenz der Tierärzte normalerweise ist und ich mache da auch ganz andere Tests als Tierärzte normalerweise. Das hängt auch damit zusammen, dass Tierärzte normalerweise so auf Studien pochen und sagen, wenn ich da keine Studie zu habe, dann mache ich das nicht. Und mein Zugang ist da ganz anders. Ich habe einfach jetzt, ich mache das jetzt seit 15 Jahren, beschäftige ich mich auch mit dem Darm. Und mein Zugang ist, wenn ich die Erfahrung selber schon so oft gemacht habe, dass das hilft, dann ist mir das ziemlich wurscht, wie viele Studien es da gibt dazu. Und deswegen mache ich dann halt solche Dinge viel schneller, als das ein anderer Tierarzt wahrscheinlich machen würde. Aber ich sehe halt in der Praxis, dass das eigentlich zu 90% funktioniert. Ja? Und es ist nicht ganz einfach in vielen Fällen, also gerade wenn man so chronische Patienten hat. Das zieht sich also wirklich über Monate meistens, bis man die wirklich stabil hat. Aber man kann sie stabil kriegen. Und in der Schulmedizin ist es ja eigentlich so, dass diese chronischen Magen-Darm-Erkrankungen eigentlich als nicht heilbar gelten. Und das würde ich so nicht mehr unterschreiben. Ja? Aber es ist halt ein anderer Zugang, den man da wählen muss. Und der ist halt auch nicht jedermanns Sache, weil es ist halt nicht so einfach, ich gebe irgendwelche Kapseln und damit ist erledigt, sondern ich muss mich halt ums Umfeld kümmern, um den Stress kümmern, um das Futter vor allem kümmern, ganz wichtig. und natürlich lange, lange Zeit das Tier gut beobachten, mitschreiben, Protokoll führen, damit ich irgendwann meine Schlüsse ziehen kann, was da im Einzelfall wirklich wichtig ist. Und das ist halt bei jedem Tier möglicherweise wirklich was anderes als beim anderen. Ja.
Da ist natürlich immer so die Mitarbeit des Tierbesitzers erstmal wahnsinnig wichtig, weil ja, aus der Humanmedizin kenne ich auch so mittlerweile viele, viele Leute, die eben mit dem Thema Darm und als chronisch krank und unheilbar gelten, ganz andere Wege gegangen sind und da entsprechend eine etwas andere Erfahrung gemacht haben. Und die können natürlich ihr eigenes Empfinden und ihr alles selber dokumentieren und sagen, hi, ja, ich merke dies, das und jenes. Aber das ist ja immer auch so ein bisschen die Krux in der Hundewelt, dass wir als Tierbesitzer wahnsinnig aufgefordert sind, dann eben auch gut zu beobachten und gut mitzumachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann auch wirklich erstmal ein bisschen ein Hereinkommen ist, dass die Leute auch wirklich mitmachen. Aber ich glaube, wenn, dann lohnt es sich halt auch wirklich, so wie du sagst, dass du mittlerweile die Erfahrung machst, dass das wirklich bei 90% der Fälle dann auch wirklich gut funktioniert und man jederzeit gewahr ist, dann eben auch vielleicht nochmal was anderes machen zu müssen. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber wie darf ich mir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, na, ich habe halt diese chronischen Patienten sehr oft und ich schaue mir das Mikrobiom an. Wie sieht das so klassischerweise bei dir aus? Also was machst du?
Also eigentlich habe ich mir jetzt gerade gedacht, ist es ein bisschen ähnlich wie bei deinem Job wahrscheinlich, weil die Hundetrainer sagen ja auch immer, ich trainiere ja eigentlich nicht die Hunde, sondern die Besitzer. Und bei mir ist es natürlich auch ein bisschen so, weil ich sitze ja auch nicht neben dem Hund und schaue, was kriegt er an den Napf und was kriegt er tatsächlich für Medikamente oder Medikamente verwende ich eigentlich gar nicht, sondern Nahrungsergänzungen sind es in der Regel. Welche von denen gibt der Tierbesitzer wirklich, ja? Aber man muss natürlich auch sagen, die meisten meiner Patienten oder Patientenbesitzer haben schon einen ordentlichen Leidensdruck, bevor sie zu mir kommen. Ja, und die haben oft schon sehr, sehr viele Tierärzte durch und auch Tierheilpraktiker oft durch. Und dann ist irgendwann der Wille, wenn man das richtig kommuniziert und eine gute Strategie hat, schon da wirklich mitzuarbeiten. Und das mache ich natürlich gleich klar. Das ist jetzt nicht so, dass wir da uns zweimal sehen, sondern da werden wir uns wahrscheinlich einmal die nächsten 4 Monate sehen regelmäßig oder hören oder wie auch immer. Und die Hauptaufgabe oder den Hauptanteil an der Arbeit hat natürlich der Tierbesitzer, das ist klar. Ja. Ich vermittle quasi das Know-how und sage ihm auch, welche Befunde er braucht und wie man die interpretiert natürlich. Aber tatsächlich muss das der Tierbesitzer zu Hause machen. Und deswegen habe ich leider relativ wenig mit Prophylaxe zu tun, weil die Leute halt das auch nicht wirklich erkennen, wie wichtig das ist. Und halt sich meistens dann erst melden, wenn es halt wirklich schon gar nicht mehr anders geht. Ja, und dann ist natürlich auch so, dass in der Öffentlichkeit ja über die Komplementärmedizin nicht so super positiv berichtet wird und natürlich der Leidensdruck dann wirklich schon groß sein muss, damit man sich mal aufmacht, hat man ja in meinem Beispiel auch gesehen, ja, bis ich mal zur Homöopathin gekommen bin, das hat halt auch gedauert, ja. Ist ja auch ganz verständlich, es ist halt einfach bei uns so, dass die Schulmedizin, ja, ihren Posten verteidigt, wie ein Vor. Und es ist dann nicht immer ganz leicht, zu Informationen zu kommen, denen man dann halt auch traut. Ja, weil es gibt natürlich da und da immer gute und schlechte und solche, die es ernst nehmen und nicht. Und das ist für einen Tierbesitzer tatsächlich kein leichter Weg, glaube ich.
Genau, ich glaube
Ja.
gerade so dieses, ich meine, da haben wir in vielen Bereichen des Lebens mit zu tun, dass es irgendwie gefühlt immer nur Schwarz oder Weiß gibt und dazwischen nichts.
Ja.
Und ich glaube, sich so da seinen Weg zu suchen, das kann dann in diesem Falle, wenn der Hund ein chronisches Darmproblem hat, vielleicht etwas schneller der Weg dann zukünftig auch in deine Richtung sein. Wie das gehen kann, darüber sprechen wir auf jeden Fall noch. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist so schade, ich habe zu wenig dann mit Prophylaxe eigentlich zu tun, sondern eher wirklich schon immer mit den Fällen, wo das ja nicht mehr geht, weil die eben schon chronisch auffällig sind. Was kann ich denn als Tierbesitzer Gutes tun, dass ich vielleicht von vornherein einfach meinem Tier mit seinem Darm und seiner Gesundheit somit auch etwas zugutekommen lassen kann?
Also das Hauptmerkmal ist sicher die Fütterung, weil Das ist eigentlich das, womit wir unsere Darmbakterien ja auch füttern. Wir füttern ja nicht nur unseren Hund, sondern auch die Darmbakterien mit. Und da ist, für die ist es einfach ganz wichtig, dass man halt möglichst nichts füttert, was die schädigt. Das heißt, alles, was an Konservierungsstoffen oder bearbeiteten Lebensmitteln oder so ist, das gleiche Thema wie bei uns Menschen auch. Tut dem Darm sicher nicht gut und schon gar nicht den Bakterien da drinnen. Und dann wissen wir halt, dass Bakterien vor allem unverdauliche Rohfaser brauchen. Das heißt, gerade bei den Katzen, das ist jetzt nicht so dein Thema, aber da ist es noch viel, viel größer, finde ich, die Misere in der Fütterung, dass ja viele denken, Katze braucht nur Fleisch. Und in Wirklichkeit, was fressen die Bakterien da? Ja? Also es vermehren sich halt dann nur mehr die Fleisch- und also die Eiweiß- und fettliebenden Bakterien, die wir oft gar nicht so gerne haben im Darm. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass da auch genug Rohfaser drinnen ist. Und mein Empfinden ist eher so, dass die Leute heutzutage, oder zumindest die zu mir kommen, also ich habe sicher schon ein bisschen ein ausgewähltes Klientel, das sich da schon beschäftigt mit dem Thema, aber dass die meistens sogar eher, ich sage jetzt mal unter Anführungsstrichen, zu gutes Futter füttern. Ja? Also dieses viele Fleisch in dem Futter scheint mir aus meiner Erfahrung heraus den meisten Hunden nicht so gut zu bekommen. Ja, also die meisten tun sich viel besser, wenn sie mehr Gemüse kriegen und nicht 70, 80% Fleisch in der Ration haben. Ja, das ist für mich immer mal der erste Schritt. Und wenn man jetzt wirklich prophylaktisch was tun möchte, dann muss man aus meiner Sicht einmal ein Mikrobiom bestimmen lassen. Ja, ich halte jetzt persönlich nicht viel davon, einfach nur aus Jux und Dollerei Probiotika zu geben. Es gibt auch schon viele Futtermittel, wo die einfach zugesetzt sind, ja, wo keiner weiß, warum, ja, also weiß er ja nicht, wer das frisst, ob der das wirklich braucht. Und es gibt ja so viele unterschiedliche Bakterien. Und ich sehe in meinen Befunden ganz oft, dass die Leute schon ewig lang Probiotika gegeben haben. Aber der Keim, der da so stark fehlt, der war natürlich da nicht drinnen in dem Präparat. Ja. Deswegen, das ist halt ein bisschen so wie, ja, wenn ich irgendwo blind in einem Zimmer herumtappe und einfach irgendwas mache. Ich glaube, wirklich eine vernünftige Prophylaxe kann man nur gezielt machen und da braucht man mal einen Befund und dann kann man sich überlegen, welche Präparate brauche ich dafür. Ja. Aber die Fütterung ist sicher mal die Basis, weil die ist das, was halt tagtäglich in den Darm kommt.
Also insofern da ein gutes Augenmerk drauf zu legen, eben auf künstliche Zusätze und Konservierungsstoffe und so weiter, das entsprechend verzichten zu können, ein sehr, sehr großer Punkt da auch entsprechend. Jetzt haben wir ja vielleicht noch, wir haben auch schon darüber gesprochen, oder es gibt ja auch viele Dinge, die Hunde so immer wieder mal bekommen müssen, so das eine oder andere Medikament oder wo auch viele, also auch wegen anderer Dinge natürlich. Aber da gibt es ja auch so viele Unsicherheiten, dass immer gesagt wird, das schadet dem Darm oder so oder hier und das. Inwiefern muss ich denn wirklich bei Medikamentengaben Rücksicht nehmen? Wie sinnvoll ist das danach auch vielleicht direkt nochmal, wenn es halt notwendig war? Ich meine, das gibt es ja durchaus. Auch nach Medikamentengaben nochmal darüber nachzudenken, dass wir hier auch vielleicht nochmal was für den Darm tun. Wie wichtig ist das?
Ja, also prinzipiell glaube ich, sollte man jetzt auch nicht zu viel Angst haben. Das sehe ich jetzt in der Praxis auch immer wieder, dass Menschen schon Krise kriegen, wenn sie überhaupt ein Medikament hören. Ja, das glaube ich ist jetzt auch nicht berechtigt. Ich glaube, das ist so wie es im Leben generell bei allem gilt. So diese 80-20-Regel, ja, 80% gute Fütterung, dann kann man auch mal wieder Stränge hauen, 80% schauen, dass man dem Darm was Gutes tun, dann, wenn ich da 20% einmal irgendwas geben muss, ein Medikament oder so, dann wird das den Darm auch nicht gleich umbringen. Ja. Natürlich ist es gut, also zum Beispiel bei den Antibiotikagaben hat sich ja tatsächlich in Studien gezeigt, dass das sehr gut ist, wenn man da auch Probiotika dazu gibt und auch noch danach, weil halt gerade Antibiotika natürlich Bakterien kaputt machen und nicht selektiv nur die, die man nicht will, sondern halt alle oder zumindest einige Gruppen davon, je nachdem, welches Antibiotikum das halt ist. Da ist es sicherlich gut, einmal irgendein Probiotikum zu geben. Da muss man auch nicht gleich eine Analyse machen, sondern halt einfach irgendeines mit möglichst vielen Keimen drinnen. Das gibt noch ein anderes Problem dazu. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, dass die Veterinärpräparate nämlich aus meiner Sicht nicht so toll sind. Vielleicht können wir das dann nachher noch kurz ansprechen. Das macht sicher Sinn, aber es macht jetzt sicher nicht Sinn, sich wirklich vor allen Medikamenten zu fürchten. So mein Augenmerk gilt da immer so diesen Langzeitpräparaten, die sind mir extrem, ich sag mal, unsympathisch, weil ich natürlich weiß, es gibt bei jedem Medikament Nebenwirkungen, die irgendeiner von den Patienten kriegt. Die kriegt natürlich nicht jeder, Gott sei Dank, ja, aber irgendeiner kriegt es. Und wenn ich dann so ein Langzeitpräparat habe, das 3 Monate wirkt und ich habe echt ein schlimmes Neben, eine schlimme Nebenwirkung, dann habe ich die, wenn ich ein Pech habe, wirklich 3 Monate lang. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, mein Hund kriegt diese Langzeitpräparate alle nicht. Ich schaue, dass ich da andere Wege finde. Die gibt es auch tatsächlich fast in allen Bereichen. Aber wo ich zum Beispiel oft in der Praxis sehe, dass die Leute sich fürchterlich fürchten vor Entwurmungen, da sage ich wieder, pff, das ist am nächsten Tag draußen. Pff, da gibt es so selten Tiere, die das schlecht vertragen. Da glaube ich, ist jetzt das Risiko geringer als der Benefit, den ich davon habe, was für mich jetzt auch nicht heißt, dass ich jeden Monat eine Wundtablette gebe. Ja. Aber ich habe eben auch schon Fälle gehabt, die immer nur Kotuntersuchungen machen und dann immer alles negativ und plötzlich kommt so ein Riesenbandwurm raus. Ja. Also es ist halt nichts hundertprozentig und bei meinem Hund selber mache ich so, der kriegt halt einmal im Jahr eine Entwurmung und damit fühle ich mich wohl. Hundertprozentig sicher wissen wir sowieso nie. Muss eh jeder sich selber überlegen, wie er es haben möchte. Aber ich glaube, man darf jetzt auch nicht zu viel Angst haben vor Medikamenten. Ja, wenn man sonst 80% alles richtig macht, wird das keine dramatische Auswirkung haben.
Also größtenteils gut drauf achten und da vielleicht eben die Basics einfach vor allem berücksichtigen.
Genau.
Und jetzt sprachst du davon, dass manchmal vielleicht die Präparate, die es aktuell für Tiere gibt, nicht immer so das Gelbe vom Ei sind, wie man vielleicht so salopp sagen darf. Oder vielleicht es manchmal andere Möglichkeiten gäbe, die deutlich besser sind. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Naja, es ist natürlich so, dass die Hersteller ja immer quasi nur diese Stämme verwenden dürfen, die für die jeweilige Tierart zugelassen sind oder für Menschen. Ja? Und da gibt es halt offensichtlich beim Tier nur 2 Typen, die da zugelassen sind. Und das sind halt nicht immer die richtigen Präparate. Und es ist für mich auch ein bisschen die Frage, ob ich jetzt mit 2 Bakterienstämmen tatsächlich eine Darmsanierung machen kann. Ja? Also das ist ein großes Problem und das ist so ein bisschen eine Grauzone. Es ist ja sind ja keine zugelassenen Medikamente, deswegen fällt das jetzt nicht so ganz unter das Arzneimittelgesetz, weil da dürften wir ja gar nicht Humanpräparate verwenden, sondern da müssen wir ja tatsächlich die Veterinärpräparate verwenden. Aber in dem Fall hat man auch gute Argumente, weil halt einfach andere Stämme drinnen sind und wenn ich weiß, welche Stämme ich brauche, dann kommt halt bei mir meistens etwas raus, was jetzt nicht ein Veterinärpräparat ist, muss man auch dazu sagen. Ja. Aber das ist natürlich nicht immer das Gleiche, sondern da schaut man sich eben vorher mal den Befund an und schaut, was fehlt denn da und sucht das dann danach aus, welches Präparat man braucht. Ja.
Okay, perfekt.
Und dann haben wir vielleicht noch, Entschuldigung, vielleicht ist mir noch schnell was eingefallen, bei vielen Nahrungsergänzungen bei den Veterinärpräparaten das Problem, dass da ganz häufig Geschmacksstoffe drinnen sind, damit die Tiere das halt gerne nehmen. Aber ganz häufig sind das dann Rind oder Huhn oder solche Dinge. Und wenn man halt so wie ich jetzt täglich mit vielen Allergikern zu tun hat, dann fallen diese Präparate ja auch schon mal weg. Ja?
Ja, sehr oft.
Also das heißt, man muss eigentlich, das ist eigentlich das Wichtigste, man muss immer bei der ganzen Fütterung und bei den ganzen Präparaten, die man verwendet, immer das Kleingedruckte und die Deklarationen lesen, damit man das entscheiden kann individuell. Und das macht natürlich ein bisschen mühsam und ja, ist nicht so eine nette Beschäftigung für die Tierbesitzer.
Genau, es ist ein bisschen Kleinarbeit und ein bisschen sich hineinfuchsen in das Thema, aber ich glaube, wenn man damit dann deutlich sichtbare Ergebnisse auch erzielen kann über einen langfristigen Zeitraum, die auch nachhaltig gelten, dann hat sich das Ganze auf jeden Fall gelohnt. Jetzt hast du uns schon ganz viele Informationen gegeben und hier schon, finde ich, wahnsinnig spannende Dinge mit uns geteilt. Und vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, wo sich Tierbesitzer in gar nicht mehr allzu langer Zeit auch ja ganz viele Infos zu wahnsinnig wichtigen Themen, die immer wieder polarisieren, die immer wieder Themen werden für Tierbesitzer. Da gibt es bald etwas von dir, wo sie sich über ganz viele Informationen freuen dürfen. Vielleicht magst du uns da noch etwas zu erzählen.
Natürlich gerne. Ich habe ja schon seit ein paar Jahren so einen Online-Kurs zum Thema Allergie und IBD, also diese chronischen Magen-Darm-Erkrankungen. Und das, was ich natürlich immer erlebe und was ich auch schon angesprochen habe, ist, dass ja da nur Leute kommen, die schon wirklich ein grobes Problem haben, ja, oder wo die Tiere ein grobes Problem haben. Und das, was ich mir eigentlich schon seit vielen Jahren so durch den Kopf gehen lasse und mir wünsche, ist, dass man eigentlich solche Leute früher erreichen müsste, bevor die alle schon 50 Medikamente mitbekommen haben vom Tierarzt und alle möglichen Behandlungen hatten, weil es ja am Anfang, wenn das noch nicht so dramatisch ist, alles viel einfacher gehen würde. Ja. Und das, was ich mir da eben schon seit Jahren durch den Kopf gehen lasse, ist eben so ein Club, den habe ich jetzt Gesundheitsclub für Katze und Hund, also Cat and Dog genannt. Und der wird eben am 1. August starten. Da bin ich schon total gespannt. Also wir sind jetzt so weit, dass wir es ab Donnerstag, dass man da Mitglied werden kann. Aber die Inhalte gibt es halt dann erst ab 1. August. Und da werden wir halt einfach jedes Monat irgendwelche neuen Inhalte bringen. Ich habe jetzt schon etwas vorbereitet über chronische Erkrankungen, wie man die quasi verhindern kann, also was für Systeme es da gibt, worauf man achten sollte. Leider ist es ja nie eine Garantie, die gibt es halt leider in der Medizin nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man ein grobes Problem kriegt, die lässt sich da ganz bestimmt stark vermindern. Und da freue ich mich eben riesig drauf und ich hoffe, dass das auch dann die Mitglieder sehr freut, was wir da machen. Ja, wir werden eine eigene WhatsApp-Gruppe haben, dass sich die Mitglieder auch untereinander unterhalten können. Und ja, wir werden zu eigentlich allen Themen, die so zu chronischen Erkrankungen irgendwie einen Einfluss haben, uns dort austauschen in Zukunft.
Wahnsinnig spannend. Du hattest so Schlagwörter ganz zu Anfang gesagt, die, glaube ich, jeden Hundehalter immer im Laufe des Hundelebens irgendwie interessieren, ob es eben die Impfungen sind, die Entwurmungen sind, Floh- und Zeckenprophylaxe und, was man da alles so machen kann. Also all diese gängigen Themen, die auch wirklich Praxisbezug für uns Hundehalter, auch die Katzenhalter, aber die Hundehalter eben im Besonderen hier, dann eben auch entsprechend interessieren können. Also all das erwartet euch da von wirklich sehr großer Perspektive, da entsprechend dann auch diese Informationen bekommen zu können. Und ich würde sagen, es ist immer ratzfatz die Zeit rum. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich glaube, dass das ganz, ganz wertvoll ist, sich da immer wieder Gedanken darüber zu machen, denn ich bin so ein nicht materialistisch orientierter Mensch und ich kann immer, ja, also es geben ja viele Menschen ganz, ganz viel Geld aus für jede Menge Leinen und noch ein Deckchen und hier noch das und dies und jenes und noch ein Accessoire und hier und da. Und ich glaube, manchmal wäre es echt sinniger, wir würden noch mal so ein bisschen was in Richtung Gesundheit, Wissen, einfach investieren, dass wir, ich glaube, da können wir auch für uns von profitieren, mal ganz davon abgesehen, aber auch unsere Tiere dann entsprechend langfristig davon profitieren. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und insofern verlinken wir natürlich deine Seite hier drunter. Kommt man über die Seite dann auch zu diesem Club oder bekommt er eine eigene?
Wird schon passieren, aber vielleicht nicht gleich, sondern da wird es einmal am Anfang einen anderen Link geben. Aber wer mir auf meinen Social Media Kanälen, also Instagram oder Facebook, folgt oder meinen WhatsApp-Kanal, der kriegt da auf jeden Fall die Infos auch dazu. Im Moment habe ich den Link selber noch nicht, also das ist gerade im Entstehen, der sollte morgen da sein, ich hoffe es. Aber ja, wen es interessiert, der wird schon zu mir finden. Und für mich ist halt immer so, das, was für mich so wichtig erscheint und was so selten in Tierarztpraxen passiert, ist, dass man das so ganzheitlich betrachtet. Ja? Dass man nicht nur denkt, okay, Magen-Darm-Trakt, da tue ich jetzt irgendwelche Medikamente für den Magen-Darm-Trakt rein, sondern sich überlegt, kann es vielleicht auch mit der Psyche zusammenhängen und solche Dinge. Und da bin ich schon sehr gespannt und freue mich schon riesig drauf, was da auch für Feedback kommt und ob das auch, ja, die Leute so fasziniert, wie es nicht fasziniert.
Ich glaube schon, denn dir kann man unheimlich gut zuhören und ich glaube, da kann man wahnsinnig von profitieren. Insofern, wir verlinken natürlich die Seite kidsvega.com einmal darunter. Da findet man nämlich deine Praxis, deine ganzheitliche Praxis, dann natürlich auch die Social Media Kanäle, die immer up to date sind, wo es dann entsprechend auch ratzfatz sich anzumelden geht. Und sollte der Link nochmal extra kommen, dann auch den packen wir natürlich hier nochmal mit drunter zum Gesundheitsclub Cat and Dog, der neuen Community, die da wächst. Ganz großartig, wie ich finde. Und ja, mir bleibt jetzt nur noch, mich für das Gespräch zu bedanken. Wahnsinnig tolle Infos und liebe Leute, folgt dem Ganzen, schaut rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Und wer ein ja doch etwas intensiveres Problem hat, ich glaube, der ist bei dir da entsprechend auch direkt an der besten Adresse, da sich nochmal tiefergehend mit zu beschäftigen. Ich glaube, hier seid ihr auf jeden Fall gut aufgehoben. Ganz herzlichen Dank, liebe Dr. Ines Kitzwinger.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.